Unboxing History, der Podcast des Hallischen Stadtarchivs.
Geschichten umgeben uns, wo auch immer wir gerade sind. Jahrhunderte der hallischen Stadtgeschichte und die Geschichten der Stadt aus den Jahrhunderten verwahrt das Stadtarchiv Halle. In seinen Regalen und Archivboxen warten unzählige Dokumente darauf, ausgepackt zu werden und Geschichte zu erzählen. Denn bei uns ist Stadtgeschichte gut aufgehoben. Mein Name ist Mandy Fechner und ich heiße euch herzlich willkommen zum Podcast Unboxing History der Stadtarchivs Halle. Heute starten wir mit dieser Ausgabe unsere kleine Spezialserie Ich sehe was, was du nicht siehst, oder? Geschichten zu unseren Archivalien haben nämlich auch die Autorinnen und Autoren der Schreibgruppe Bandschreibenvorfall erzählt. In dieser besonderen Serie wollen wir euch die Ergebnisse dieser einzigartigen Kooperation präsentieren und die Menschen hinter diesen Geschichten treffen. Geschichten oder gar Geschichte schreiben im Archiv. Was verbirgt sich hinter diesem einzigartigen Projekt? Aber dazu gleich mehr in dieser Folge. Zunächst möchte ich unsere Gästin, unsere Dr. Jeanette Trügaller begrüßen. Hallo Jeanette.
Hallo Mandy, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
Schön, schön, dass du da bist. Und bevor wir einsteigen und uns über Bandschreiben, Vorfall und viele andere Dinge unterhalten, würde ich dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gern vorstellen.
Sehr gerne.
Dr. Jeanette Trügaller, du bist geboren 1969 und deine Wurzeln sind tief in Halle verankert. Obwohl du im Laufe deines Lebens viele Ausflüge aus beruflichen und bildungstechnischen Gründen unternommen hast, blieb dein Standbein stets in deiner Heimatstadt. Mit deinem Spielbein, wie du es selbst nennst, hast du jedoch durchaus größere Kreise gezogen. Die Vielfalt der Tätigkeiten und Aufgaben, mit denen du dich beruflich und privat beschäftigst, ist schon ziemlich beeindruckend. Du bist Kreativpädagogin, arbeitest als Dozentin für Puppenbau, Figurenspiel und Sexualpädagogik. Und neben deinem akademischen Hintergrund der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften bist du auch als Mediatorin ausgebildet. Doch bist du auch fest in der Kulturszene in Halle verankert, mal als naive Puppenplastikerin, wie du dich selbst bezeichnest, oder auch als Kuratorin von Ausstellungen, wie zum Beispiel bei uns im Haus die Ausstellung des Hallischen Kunstvereins zum Werk des Architekten Dieter Bankert oder die sehr gelobte Ausstellung von Robert Voss im Literaturhaus. Als Autorin hast du die Schreibgruppe Bandschreibenvorfall ins Leben gerufen, doch dazu gleich mehr. Kurzum, deine Projekte sind so bunt wie ein Regenbogen. Von Forschung über Prävention bis hin zur Intervention ist alles dabei. Die Frage, was dich auszeichnet, beantwortest du mit deiner Einstellung zum lebenslangen Lernen. Du sagst, ich bin nicht, ich werde noch. Diese Aussage spiegelt doch sehr deine offene und neugierige Herangehensweise an das Leben und an deine Arbeit wider. Und wir freuen uns darauf, jetzt gleich mehr über dich, deine Projekte und deine Perspektiven zu erfahren. Hallo nochmal, herzlich willkommen.
Hallo und auch hallo an die Hörerinnen und Hörer.
Jeanette, wie geht's dir in zwei Worten?
Ich fühle mich lebendig und neugierig jetzt, wo ich hier dir gegenüber sitze.
Schön, dann können wir ja gleich mal was über das Projekt erzählen. Bandschreiben, Vorfall, Goes Stadtarchiv, Schreibwerkstatt im Stadtarchiv. Was haben wir hier gemacht? Ich fasse es mal kurz zusammen. Mhm. Die Schreibgruppe Bandschreiben, Vorfall kommt regelmäßig in wechselnden Besetzungen zusammen, um aus kreativen Schreibimpulsen neue Texte entstehen zu lassen. An einem Donnerstagabend verwandelte sich das Stadtarchiv in eine Schreibwerkstatt. Ihr, das heißt die Autorinnen und Autoren der Gruppe, kamen zu uns ins Haus und wir haben euch alles gezeigt. Und auf eurem Weg durch die Magazine haben wir euch ausgesuchte Archivalien zum Thema Spielen präsentiert, ohne Erklärung und ohne Kontext. Inspiriert von dieser besonderen Begegnung mit Dokumenten der hallischen Stadtgeschichte aus unseren Beständen entstanden dann von euch Geschichten aus zeitgenössischer Kreativität. Wir werden in den nächsten 5 Podcasts die Autorinnen und Autoren und natürlich auch die Texte präsentieren, die durch eure Augen und eure Federn entstanden sind und die Geschichtsschreiberinnen und Geschichtsschreiber im doppelten Wortsinn entdecken.
3 Minuten, ist euch das reicht?
Was soll ich weiter? Was ist jetzt?
Ich habe gerade gesagt, wir fangen gleich mit zwei Satzanfängen an, um die Vielfalt so ein bisschen zu kanalisieren. 2x3 Minuten. Archiv ist.
Was Archiv ist?
Archiv ist.
Das war mal ein kleiner Eindruck von einem Teil der Schreibwerkstatt, von also einem zeitlichen Teil. Das klingt so nach Methode. Ist da eine Methode dahinter? Und wenn ja, woher kommt das? Und wie bist du auf sowas gekommen?
Ja, absolut Methode. Erstmal habe ich ein ganz breites Lächeln im Gesicht, wenn ich diesen Schnipsel höre, weil es mich zurückkatapultiert in diesen wunderbaren Abend. Und wir sind ja zunächst mit euch durch das Archiv gegangen und haben verschiedene Dinge entdecken dürfen, die uns Eindrücke gegeben haben. Und wir haben also diese Eindrücke gesammelt, zwischendurch die Notizbücher gezückt und dann zu diesem Satzanfang Archiv ist, geschrieben. Und wie er zu hören war, habe ich gefragt, ob das mit der Minutenvorgabe in Ordnung ist. Und das ist auch die Idee dahinter. Also es gibt einen Impuls und eine Zeitvorgabe. Und das alles dient im Grunde genommen dazu, dass ich würde sagen, das Schreiben und das Denken sich möglichst annähern. Also alles, was vielleicht so eine Art Zensor ist, den man auf der Schulter sitzen hat, der dann sagt, ich möchte, dass der Text so und so wird. All das soll zum Schweigen gebracht werden. Und es geht darum zu entdecken, was in einem da ist. Also die Gedanken, die durch den Kopf gehen und die Wörter, die aus dem Arm über den Stift aufs Papier fließen, möglichst zu synchronisieren. Und das funktioniert eben recht gut, wenn es eine Zeitvorgabe gibt. Und diese Methode habe ich mir nicht einfallen lassen, die habe ich kennenlernen dürfen über eine Schreibwerkstatt, zu der ich eingeladen war, ganz am Ende meiner Doktorarbeit. Und dass ich das so sage, hat damit zu tun, weil ich, dass ich glaube, dass das nicht mehr schreiben müssen in dem Prozess, eben eine akademische Arbeit schreiben zu müssen, hin entwickeln zu können zum Ich darf schreiben. Ich darf schreiben, was ich will und wie ich will, und genau das steckt in der Methode drin. Also frei zu sein, Kreativität in den Gang zu bringen. Und inspiriert hat mich dabei die Autorin Natalie Goldberg, die in ihrem Buch Schreiben in Cafés die Methode vorstellt und dort auch Tipps gibt. Und ein Tipp ist, strukturiere dich, such dir Menschen, mit denen du gemeinsam schreiben möchtest, finde einen Ort, finde Inspiration. Und das, was wir bei euch gemacht haben, war Inspiration aus den Archivalien zu ziehen, und um das zu kanalisieren, ich glaube, so habe ich es formuliert, haben wir das Warmschreiben genutzt. Wir haben also einen Satzanfang genommen, der uns die Möglichkeit gibt, das Archiv zu beschreiben. Archiv ist, wenn ich das weiter denke, weiter schreibe, wenn ich gerade mitten im Archiv hocke, sitze, wenn ich voller Glück bin, lädt mich dazu ein, genau dazu etwas loszulassen, was ich ohnehin im Kopf habe. Wenn man Schreibkurse für Kinder anbietet, ist eine ein Bild, das den Kindern gesagt wird, du musst keine Geschichte erfinden, du musst nur eine Geschichte, die um dich fliegt, packen und die runterschreiben. Also etwas entdecken, was in einem ohnehin schon da ist, darum geht es. Mhm.
Wir waren selber so fasziniert von dieser Methode, wir durften da ja dabei sein und es live erleben, dass wir euch, liebe Hörerinnen und Hörerinnen, nochmal mit in die Schreibwerkstatt an diesem Donnerstagabend nehmen wollen.
Timer anmachen? Christiane, okay?
Sehr gerne,
super. Du machst Spaß.
5, was sagt ihr? Oder wollt ihr nur 3?
Man muss erst mal gucken.
3, wir müssen uns ja auch irgendwie gut hinstellen können. Ich würde sagen 5 Minuten.
Ja.
Ein bisschen länger überlegen, vielleicht.
Ich kann, soll ich ein bisschen vorlesen, was da draufsteht?
Ja.
Turn- und Spielplätze auf der Ziegelwiese. Einfriedung der Parzelle 127. Luftbad.
So, Ankleidehalle im Luftbad.
Ja, Ankleidehalle im
oder?
Luftbad.
Also, oder Auskleide.
Pfui.
Das sind drei Buchstaben, glaube ich.
Pfui. Das verrät mehr über dich.
Das eine bestimmt das andere.
Luftbad ist wahrscheinlich Freibad und da ist dann Auskleidehalle schon
aus. Bauakte.
Was? Parzelle 127?
Akte oder Akte?
Häuserarchiv der Stadt Halle Saale. Äußere Ansicht, Einfriedung, das ist auch schön. Einfriedung ist ein schönes Wort. Einfriedigung sogar.
Peter, Einfriedigung.
Einfriedigung an der Nord- und Ostseite.
Wir graben die Saale und die
aber
Schleuse.
Verbindungsprinzipien ist doch auch was Schönes. Schaukel und Verbindungsprinzipien.
Also 5 Minuten, ja.
Geht schon los?
Wir sind schon fertig. Markus, Andreas.
Okay, ich mache den Timer an.
Wie viel? 3?
Und welcher Impuls?
4,5.
Welcher Impuls?
Einfriedigung.
Einfriedigung.
Der Nord- und Südseite.
Also wir hören schon, dass du sozusagen ja der Leader of the Pack bist. Also du leitest das, du führst es quasi, inspirierst, gibst Impulse. Wie muss ich mir vorstellen, wie ist das entstanden? Ich gehe davon aus, dass du die Gründerin der Schreibgruppe bist. Wie bist du vorgegangen? Wie ist das entstanden?
Also die Gründung ist durch ein Miteinander entstanden. Ich habe nach dieser inspirierenden ersten Erfahrung, von der ich ja vorhin erzählt habe, angefangen, Kurse im kreativen Schreiben zu geben. Also mir war völlig klar, nach dieser Initialzündung würde ich sagen, dass das mein Leben weiterhin begleiten wird. Ich wollte es nie wieder loslassen. Und ich habe dann angefangen, Kurse anzubieten für Projektskizzen. Aber ich war damals auch an der Uni. Das habe ich also mit Propädeutik, also wissenschaftlichem Schreiben, verknüpft. Und über diese Schreibkurse habe ich verschiedene Menschen getroffen, die gerne schreiben. Und ich wollte gerne für mich selber eigentlich eine Regelmäßigkeit haben. Also ich wollte gerne eine Schreibgruppe gründen, um Menschen um mich drumherum zu haben, ganz egoistisch, die mich dazu bringen, kontinuierlich dran zu bleiben. Und ich habe über diese Kurse verschiedene Menschen angesprochen, die entweder Lust hatten zu schreiben oder die mir irgendwie aufgefallen waren oder wo es irgendwie matchte. Das waren anfangs 7. Und wir haben uns dann zusammengesetzt an einem Donnerstag, an einem ersten. Und die Überlegung war die, okay, es braucht die Impulse. Das ist schon irgendwie rotierend oder sollte es sein. Aber ich bin nun mal die eben durch das professionelle Anbieten von Schreibkursen auch die Impulse einfach so in einem Köfferchen liegen hat. Also ich habe die also automatisch und freue mich, wenn mal jemand anders welche mitbringt, weil mich das eben in die Rolle auch stärker hineinbringt, in Bewegung gesetzt zu werden und mich nicht selbst in Bewegung zu setzen. Aber ich würde so sagen, also 80% der Schreibimpulse kommen wahrscheinlich von mir. Irgendwann war dieser Name da. Ich erinnere mich genau an einen Text, den ich geschrieben habe. Da ging es um Stühle, die aufgereiht waren. Und es ging um die Störung dieser Reihung. Aufgereiht wie, und einer fiel heraus aus dieser Reihe wie ein Bandscheibenvorfall. Und da ist mir dieser Versprecher passiert und dann war der Name geboren. Aus dieser Ursprungsbesetzung also gab es immer mal wieder Bewegung. Wir haben erst dann zu 2 oder 3 Jahre miteinander geschrieben, sind dann in die Öffentlichkeit gegangen, indem wir veröffentlicht haben, also Texte veröffentlicht haben. Dann haben einige von uns angefangen, auf Bühnen zu lesen. Also ich war mit Andreas Krodel zu seiner ersten Lesung in Leipzig. Dort ist uns Fritz begegnet, Fritz Schollmeier, der jetzt aktives Mitglied ist. Und einige sind gegangen und andere sind dazugekommen. Und es ist ein großartiges Miteinander, aber es ist auch eine gewisse Herausforderung zwischen Schreiben für das Schreiben oder Schreiben für Hörerinnen und Hörer oder Leserinnen und Leser.
Danke für das Staffelwort, genau Herausforderungen. Das ist auch das, was ich die ganze Zeit so ein bisschen auch im Kopf habe. Vielleicht würde man umgangssprachlich auch sagen, ist das vielleicht wie ein Sack Flöhe hüten, auch wenn du sehr freiheitlich diese, ich sag jetzt mal, diese Gruppe, ich würde gar nicht sagen führst, sondern begleitest und vielleicht auch ein bisschen, vielleicht auch natürlich steuerst. Genau diese Herausforderung, erzähl doch mal noch ein bisschen darüber.
Ja, ich habe ja vorhin erzählt, dass die Idee ist, etwas ins Fließen zu bringen. Und der Fluss setzt sich in Gang und kommt aus den Menschen heraus. Und es geht also weniger darum, eine Form vorzugeben, sondern es geht wirklich darum, diese Inspiration für das Fließen zu geben. Das ist übrigens auch mein Einsatz oder mein Ansatz für anderes kreatives Vorgehen. Also ich gebe nicht vor, wie etwas zu sein hat, sondern setze einen Impuls. Und manchmal gibt es aber den Wunsch, stärker auch formal zu denken oder stärker in die Textkritik zu gehen. Und da sehe ich aber nicht meine Expertise nicht. Also ich bin ja auch keine Germanistin. Wir geben uns schon wechselseitig auch Rückmeldungen, die sehr, sehr kostbar sind und wichtig. Aber Hauptaugenmerk liegt auf dem gemeinsamen Schreiben, was mal jemand als fortgeschrittene Kommunikation bezeichnet hat. Und so ist das auch. Also es ist immer ein Eröffnen. Also man öffnet sich sehr, sehr weit den anderen Mitschreibenden gegenüber.
Gibt es, du sagst Donnerstagabend, wie oft ist das? Ist das einmal in der Woche, einmal im Monat? Wie oft trefft ihr euch? Und kann man sagen, es gibt ein Grundgerüst, wie diese Treffen sind, die zum Beispiel, dass ihr von vornherein sagt, das ist eine Stunde, das sind zwei Stunden. Wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, es gibt einen Jour fix, also immer der letzte Donnerstag im Monat ist es. Und das ist deshalb so, dass jeder in der Lage ist, langfristig zu planen. Und es gibt auch die Möglichkeit, das zu verschieben. Zum Beispiel ist der letzte Donnerstag im Dezember in der Regel einer, der ungünstig ist. Und dann verschieben wir das aber miteinander und dann ist diese Vereinbarung der Jour fix. Der Ort ist flexibel, also wir können mal ins Stadtarchiv kommen oder woanders hingehen, aber die Zeit ist immer die gleiche. Immer kommen ab 7, schreiben ab 7:30 bis circa 9:45 und danach langsames Rausgleiten aus dem Abend. Und das deshalb, es ist ja mitten in der Woche, dass jeder von uns weiß, okay, ich kann auch, wenn ich müde bin, rechtzeitig ins Bett kommen. Eine andere Regel ist, dass wir kleines energetisches Futter dabei haben. Nüsse zum Beispiel, also etwas, was man nebenbei essen kann, wenn man hungrig ist, dass aber jemand, der Gastgeber ist, bin manchmal ich, das ist oft auch Scotty, also dass die Gastgeber jetzt nicht plötzlich ein Essen kochen müssen. Also es gibt was, es gibt Energie, es gibt gelegentlich auch Wein, das mögen wir auch, aber es soll das Schreiben im Vordergrund stehen. Und dann ist die Frage, wer hat Impulse und dann geht's los.
Okay, und genau diesen Prozess, dieses Schreiben, das ist dann auch nochmal in eine Struktur gebracht. Also gibt es Teile, sagst du, ich habe vorhin mitbekommen in unserem Hörschnipsel, oder du sagtest zum Hörschnipsel, es ist ein Warmschreiben. Gibt es da auch eine Struktur?
Ja, das Warmschreiben ist oft ein Satzanfang. Und eine kurze Zeit. Man hat ja in dem Hörschnipsel sehr schön gehört, dass wir ausdiskutiert haben, wie viel Zeit wir jetzt brauchen. So ist das auch. Also es ist meistens ein Warmschreiben und dann kommt ein Impuls, der vielleicht mehr Zeit braucht. Das kann auch sowas sein wie ein Foto. Wir haben auch im letzten Jahr viel zu Puppen geschrieben oder wir gehen in eine Ausstellung und schreiben dann zu den Kunstwerken. Und da reichen uns keine 3 Minuten, dann braucht man vielleicht auch mal 10 oder 15 Minuten. Und das wird ausgehandelt. Also es gibt die Frage in die Runde, was denkt ihr, wie lange brauchen wir? Dann geht ein Timer an, sodass niemand die Verantwortung für die Uhrzeit haben muss. Und dann kann es gut sein, dass der Timer klingelt und dann ist noch keiner fertig. Und es wird noch ein paar Minuten weitergeschrieben.
Okay. Du hast selbst auch oder arbeitest selber auch innerhalb dieser Treffen literarisch. Das heißt, du stellst dich auch diesen Impulsen oder greifst diese Impulse auf und wendest sie an. Der Impulsarchiv ist... Auch du hast dazu etwas geschrieben und diesen Text hast du uns heute mitgebracht. Jeanette, würdest du diesen Text für uns jetzt lesen?
Sehr gerne. Ich raschle hier ein bisschen. Archiv ist. Archiv ist Erinnerung in potenzierter Form, ist Stadt- und Individualgeschichte, ist vollgepackt mit Schönem, Historischem, zu Entdeckendem, zu Bewahrendem, Aufgehobenem, ist Vielfalt mit Unbegreiflich und Ergreifendem. Archiv ist Geruch, sind Duft und Staub. Archiv, das sind Bücher, Klimaanlage und zu verschiebende Schränke, sind Mikrofilme, Festplatten und weiße Handschuhe, handgeschriebene Dokumente, Urkunden, Modelle und Entwürfe, Fotos und Bildbände, Nachlässe und Verpackungen. Archiv, das sind aber vor allem die Menschen, die hinter den Geschichten stecken und diejenigen, die sich der Archivierung verschrieben haben. Dem Erzählen und Bewahren, Sortieren und Teilen von Geschichte und Geschichten. Von ihnen lerne ich neue Wörter. Archivalie, Reponieren, Depositum, Findmittel, Tintenfraß und Flachware. Aber vor allem lerne ich, wie schön es ist, im Archiv zu sein. Als ich durch die Regale lief, als ich mich nicht satt sehen konnte, als überall Augenmagnete klebten, als ich zwischen den Fotos meiner Heimatstadt ein bekanntes Gesicht sah, da war es ganz dicht, das Hier-bin-ich-zu-Hause-Gefühl, und flüsterte mir zu: Archiv ist wir und ihr, Archiv bist du und ich.
Vielen Dank für diesen wunderbaren Text. Du beschreibst in deinem Text das Archiv als einen vielschichtigen Ort der Erinnerung, als eine Sammlung von Stadt- und Individualgeschichte. Aber du betonst auch die sensorischen Aspekte eines Archivs, wie den Geruch von alten Dokumenten und Staub. Gleichzeitig nimmst du auch Bezug auf die technische Seite, die es eben braucht, ein Archiv zu unterhalten, diese Dokumente zu bewahren. Und ja, uns hat auch sehr zum liebevollen Schmunzeln gebracht, deine offensichtliche Faszination für die Fachsprache der Archivare mit Begriffen wie Archivalie, Reponieren und Findmittel, ist das nicht zu überhören. Jeanette, warst du, bevor du mit der Schreibgruppe hier warst, schon mal in einem Archiv? Hattest du einen Bezug zu einer Einrichtung mit dieser Bezeichnung? Und wenn ja, hat sich durch den Besuch was verändert? Wenn ja, was?
Absolut hat es sich verändert. Ich war, glaube ich, das erste Mal im Stadtarchiv von Halle, als ich in das Haus gezogen bin, in dem ich heute noch wohne. Das ist 250 Jahre alt. Und ich habe damals zur Straße recherchiert, in der das Haus steht, zu dem Haus selber. Ich habe alte Bauunterlagen gefunden und bin mindestens seitdem Fan. Durch die Ausstellung des Hallischen Kunstvereins gibt es nochmal einen anderen Blick, weil ja das Kabinett bespielt werden kann. Und ich habe das große Glück, dass ich ab und an als Lehrerin mit Schulklassen hier herkommen kann. Im letzten Jahr zum Beispiel zu der Ausstellung Spielen war es sehr passend, mit angehenden Erzieherinnen und Erziehern herzukommen. Jetzt im nächsten Halbjahr würde ich das gerne zum Thema Biografiearbeit machen. Also ich nutze das sehr intensiv für mich. Und dennoch war es nochmal was ganz anderes. Als Schreibende hierher zu kommen, von euch beglückt zu werden mit den einzelnen Archivalien, die Freiheit zu haben, also mit diesen entdeckenden Augen durchzugehen und eigene Kreativität entfesseln zu dürfen. Ja, so ungefähr.
Schön, Kreativität entfesseln. Das ist ein wunderbarer Satz, den würde ich mir gerne mitnehmen. Du sagst gerade, die Archivalien, die du anschauen durftest, konntest. Hattest du in dem Kontext dieses Besuchs, ich sage jetzt mal, konntest du diese als solche so auch wahrnehmen oder konntest du gar nicht so in Kontakt damit kommen? Und wenn du, gab es irgendein Stück, wo du noch weißt, das hat besonders deine Aufmerksamkeit gefesselt?
Also ich weiß genau, dass ich erstmal überhaupt begeistert war von der Fülle an sich, ohne ins Detail zu gehen. Ich erinnere mich, dass ich beim Wandeln durch die Gänge so eine Art Foto, ein Erinnerungsfoto gemacht habe, was eher die Sammlung zeigt. Das kommt nachher auch in einem Text wieder. Und mich hat das Bühnenbild zu Orlando total angesprochen. Und das wird es wohl auch gewesen sein, das ist von Bernd Leisner.
Genau.
Was was ich sozusagen mit mir getragen habe und noch in mir hatte und was deshalb mit in den Text eingeflossen ist.
Ja, vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eine kleine Anmerkung, worüber Jeanette gerade spricht, ist ein Objekt aus dem Vorlass des jahrelangen Bühnenbildners der Operhalle Bernd Leistner, wo wir das große Glück haben, diese Stücke natürlich abgesehen von 3D-Modellen auch Entwürfe zu Figurinen, zu Bühnenaufbauten zu haben, die Herr Leistner uns schon übergeben hat und die auch selbst persönlich verzeichnet und erschlossen hat bei uns. Ja, die Modelle sind tatsächlich sehr, sehr eindrücklich, das ist richtig. Du sprichst auch über Biografie und über diese Fülle an die Menschen, die dafür stehen. Du hast ja selbst auch einen sehr vielfältigen Werdegang. Wie kam es denn, dass du dich so mit auch Sozialpädagogik und Sozialwissenschaften beschäftigt hast?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich habe mich ja von der Wirtschaftswissenschaft, die ich zunächst studiert habe, über interdisziplinäre Neugier. Ich habe also auch Kunstgeschichte und Psychologie belegt während meines Diplomstudiums, dann in Richtung Sozialforschung entwickelt, habe schon während meines Diploms Sozialforschung gemacht und dann eine empirische Doktorarbeit geschrieben. Und die habe ich an der philosophischen Fakultät am Fachbereich für Erziehungswissenschaften geschrieben zu Konflikten, Konflikteskalation. Und das war, wie eben Doktorarbeiten so sind, eine theoretische und forschungsbezogene Arbeit. Aber ich wollte gerne konkrete Empfehlungen geben an Menschen, die in Mobbing-Situationen hängen. Ich bin also mehrfach angesprochen worden, wenn ich dazu referiert habe. Und deshalb habe ich eine Ausbildung gemacht zur Mediatorin und systemischen Beraterin. Und daher kommt so eine Art systemischer Blick, also von oben wie ein Vögelchen aus der Vogelperspektive auf das große Ganze zu schauen. Dafür bin ich sehr dankbar.
Diese Beschäftigung mit Sozialwissenschaften, ich habe gelesen, dass du auch Vertretungsprofessorin für Mädchen- und Frauenarbeit warst oder bist. Welche Herausforderungen siehst du in diesem Bereich? Es ist ja ein Thema auch der jetzigen Zeit. Es geht um Gender-Debatten, es geht um die Rolle der Frau, es geht um den Verlust des Patriarchats, es geht um alte weiße Männer, um jetzt einfach mal ein paar Schlagworte zu liefern. Wo siehst du da die Herausforderungen in diesem Bereich? Oder was auch reizt dich da besonders dran?
Also das Thema oder Gender-Themen ziehen sich seit meiner Diplomarbeit durch die wissenschaftliche Ebene durch. Vielleicht nicht explizit, aber implizit. Es war irgendwie immer mit dabei. Insofern war das folgerichtig. Ich war auch viele Jahre auf kommunaler Ebene im Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung. Und ich würde mal vielleicht ein Beispiel nennen. Also wir sind hier in Deutschland, leben wir doch in einer recht gut ausgestatteten, reichen Gesellschaft, in der es aber so ist, dass das zweitgrößte Armutsrisiko ist, alleinerziehend zu sein. Das ist natürlich etwas, was ganz deutlich in Richtung Verteilungsungerechtigkeit zwischen den Geschlechtern geht. Wenn ich mir anschaue, wie Professuren besetzt sind, dann ist das noch mal deutlicher. Also da sind wir noch längst nicht da, wo wir hingehören, denke ich. Und für mich ist aber die Verteilungsgerechtigkeit an sich das Ziel. Und da ist die Genderfrage eine, die zentral ist und die es sehr gut ermöglicht, in allen Gruppen, also unabhängig von kultureller Zugehörigkeit auch zu arbeiten. Aber das ist eingebettet in Verteilungsgerechtigkeit, die Vielfalt akzeptiert insgesamt.
Vielen Dank für die Antwort erstmal. Ich würde jetzt gerne einen Sprung nochmal auf deine Leidenschaft des Puppenbaus, beziehungsweise es ist ja nicht nur eine Leidenschaft, auch da bist du ausgebildet als Puppenbauerin? Wie bist du denn dazu gekommen und was fasziniert dich denn daran?
Das ist sozusagen die zweite Initialzündung. Die erste hat mich zum kreativen Schreiben geführt und die zweite hat mit diesem systemischen Blick auf Konflikte zu tun. Also wenn ich zu Konfliktsituationen berate, dann habe ich immer mal mit den Ratsuchenden darüber nachgedacht, wie ist denn der Konflikt aufgestellt? Also und habe mit Knetfiguren oder mit Mensch-ärgere-dich-nicht-Figuren, also quasi das Konfliktsetting angeschaut. Und dann war ich muss überlegen, es ist bestimmt 15 Jahre her, vielleicht auch 12 mit meiner Tochter im Krankenhaus und dort war eine therapeutische Puppenspielerin. Und das hat mich so magisch angezogen, dass ich den Termin, den wir hatten, vergessen habe. Und ich habe von der Therapeutin eine Karte bekommen zu zwei Menschen, die in Frankfurt ausgebildet haben, Gudrun und Hans-Jürgen Gauda. Und dort bin ich dann hingegangen und habe verschiedene Weiterbildungen gemacht. Und es ist ja nun, also ich bin Sozialwissenschaftlerin, keine Therapeutin. Für mich war spannend, wie die Methode in der Pädagogik anzuwenden ist. Und wenn ich jetzt mal den Bogen spannen darf zum Schreiben, dann ist es letztlich bei beiden Methoden so, dass es darum geht, einen Impuls zu setzen, etwas zu zeigen und Kreativität fließen zu lassen. Und das Puppenspielen, das Puppenbauen und das Schreiben zu verknüpfen, das ist nochmal ein großes Glück.
Bevor ich auf diese Verknüpfung nochmal zurückkomme, würde ich zuerst, du hast ja auch über diese Anwendung im Bereich deiner pädagogischen Arbeit gesprochen und du hast ja auch gesagt, dass du als Dozentin arbeitest, dass du mit angehenden Erzieherinnen und Erzieherinnen arbeitest. Gibst du das dann weiter? Also nutzt du das dort auch, den Puppenbau oder der Einsatz von Puppen, beziehungsweise gibst du das weiter in dem Kontext?
Es spielt immer mit eine Rolle. Also wenn ich Biografiearbeit mache, dann ist das Figurenspiel ein Element, um Biografiearbeit zu machen. Das ist das eine. Es fließt also als Instrument, als Tool mit ein. Aber es geht auch um das Vermitteln der Methode. Also es ist irgendwie immer beides. Ich habe einige Jahre direkt Puppenbau für Erzieher unterrichten dürfen. Jetzt in diesem Schuljahr ist es nicht so. Da ist es das Figurenspiel, das wechselt. Es gibt aber in Deutschland insgesamt eine Neugier oder Entwicklung, die in diese Richtung geht. Also so bin ich zum Beispiel seit 2 Wochen, glaube ich, Mitglied des Arbeitskreises Figurenspiel und Pädagogik der UNIMA. Das ist eine internationale Organisation. Und ich werde im April den Einstiegsvortrag halten zum Puppenspiel und Pädagogik vor den Mitgliedern der Deutschen Gesellschaft für therapeutisches Figurenspiel. Mhm.
Wenn du sagst Puppenbau, kannst du diesen Prozess, diesen kreativen Prozess vom Entwerfen bis zum Herstellen einer Puppe vielleicht mal kurz beschreiben? Oder ist das eher etwas Intuitives und du nimmst einfach, du fängst an, du hast Materialien in der Hand, du fühlst, nimmst die Impulse des Materials auf? Oder ist das schon eine relativ konkrete, ein konkreter Prozess, der vielleicht eben im Kopf oder vielleicht auch auf dem Papier anfängt?
Also beim Puppenbauen ist es so, dass ich angelehnt an die Methode von Gudrun und Hans-Jürgen Gauda eine klare Vorlage gebe. Also ich selber baue eine Puppe und zeige Schritt für Schritt, wie ich vom Schnitzen des Schädels aus Styrodur, das ist also ein leichter Hartschaum, über das Modellieren mit einer lufttrocknenden Modelliermasse ein Gesicht, ein Wesen schöpfen kann. Ich greife aber niemals ein, also auch bei Kindern nicht. Also ich würde nur dann Hilfe, Leistung bieten, wenn die Kinder das erfragen. Also niemals sagen, die Nase gehört in die Mitte oder das Ohr ist aber schief, sondern das ist alles völlig in Ordnung, wie das werden darf. Und hier ist die Parallele zum Schreiben. Also es gibt nicht die Vorlage, so und so soll das sein, hier muss das Komma hin, da die Nase, sondern es ist ein kreativer Prozess und das Ergebnis ist in Ordnung. Also das liegt nicht an mir zu entscheiden, wie das werden soll, sondern das liegt in der Hand des jeweiligen Künstlers oder der Künstlerin, auch wenn die 5 Jahre alt ist.
Wenn du selbst an deine eigenen Puppenkreationen denkst und wenn wir über Genderdebatten nachdenken, inwiefern fließen Themen wie Geschlechtsidentität und Diversität auch in deine eigenen Puppenkreationen ein?
Ich bleibe mal bei dem Thema Geschlechtsidentität, weil ich da schon drüber nachgedacht und das auch reflektiert habe. Das andere Thema, da komme ich gleich nochmal zurück. Das Verrückte ist, dass die Wesen oftmals sich der Frage nicht stellen müssen, ob sie ein Geschlecht haben oder welches. Die werden einfach irgendwie. Und das würde ich mir also auch wünschen für den Blick auf Menschen. Das also nicht so klar einzusortieren in entweder oder. Was kulturelle Vielfalt angeht, bin ich geprägt durch mein Weißsein, durch mein Europäischsein und sind meine Wesen wahrscheinlich eher wenig vielfältig. Und würde ich mir, ich versuche also zum Beispiel mit den Schülerinnen und Schülern, mit denen ich arbeite, das Thema Hautfarben in der Mehrzahl zu thematisieren, dass sie das eben anbieten. Aber meine Wesen entsprechen wahrscheinlich eher dem mich umgebenden Typus, als dass sie wirklich die kulturelle Vielfalt, wie wir sie auf der Welt haben, repräsentieren können.
Eine Puppe ist ja ein dreidimensionales Objekt. Es lebt davon, dreidimensional zu sein. Wobei ja, es gibt natürlich auch sehr vereinfacht, ich sage jetzt mal zweidimensional aus Papier ausgeschnitten, aufgeklebt. Die meine ich jetzt mal nicht, die lassen wir mal außen vor. Wir reden jetzt wirklich mal über das, was man landläufig auch sich vorstellt, wenn man an eine Puppe denkt, ein dreidimensionales Objekt. Wir leben in digitalen Zeiten, wir leben in Zeiten von KI. Wie kannst du dir, hast du darüber dir schon mal Gedanken gemacht, wie sich auch so Puppenbau, Puppenkunst entwickelt, auch vielleicht mit Digitalität sich verbinden lässt? Hast du da Gedanken dazu?
Ich arbeite gerade an einem Fotofilm. Ich gönne mir eine Weiterbildung bei der Bundesakademie für kulturelle Bildung und da werden meine Puppen zu sehen sein. Das ist der eine Teil der Antwort und der andere ist, dass ich versuche im Schaffen, im Eintauchen in den kreativen Prozess ganz bewusst sich aus der Zeit zu nehmen und ganz im Hier und Jetzt zu sein. Das ist dann vielleicht eher ein Gegenentwurf zur digitalen Beschleunigung, also ein analoges im Prozess verbleiben.
Mhm. Puppenliteratur, das sind zwei Ausdrucksformen, die du beide nutzt für dich, um dich zu entäußern. Würdest du sagen, du hast schon eine Vorliebe für das eine oder andere? Und wenn ja, welche? Welche Sprache du bevorzugst?
Das ist nicht entweder oder, das ist sowohl als auch. Okay. Und vor allem schön, wenn ich beides miteinander verknüpfen kann.
Gibt es so ein Puppenprojekt, was du realisiert hast, was für dich so ganz nachhaltig in Erinnerung, wo du sagst, das war so ein, egal in welcher Hinsicht, ein Meilenstein, eine Besonderheit, das hat mich, also in welcher Art auch Art und Weise für dich sehr erinnerungswürdig ist?
Als ich das erste Mal mit Kindern im Kindergarten gearbeitet habe, das liegt, glaube ich, 12 Jahre zurück, war das eingebettet in ein größeres Projekt. Und es war letztlich eine Gruppe von Kindern, die ein Jahr vor der Einschulung waren. Eine große Gruppe und es gab sehr, sehr viel Sorge vorher, ob die Kinder rein motorisch von der Konzentrationszeit in der Lage sind, das umzusetzen. Und das war sehr beglückend. Ein Nebenergebnis war, dass die uns zur Seite gestellten pädagogischen Mitarbeiter die Kinder nicht betreuen konnten, weil sie selbst in ihrem kreativen Prozess eingefangen waren. Also da sind lauter Puppen entstanden von denen, die eigentlich auf die Kinder aufpassen sollten. Und ich erinnere mich, dass eine der Erzieherinnen immer wieder sagte, das ist unser Bildungsprogramm. Also die Kinder waren mittendrin und es gibt ein Foto aus diesen 3 Projekttagen, also wir kannten die Kinder nicht gut, als wir angefangen haben. Und bereits am ersten Tag ist dieses Foto entstanden. Ich sitze und vor mir ist ein Kind, was mir ihre modellierte Puppe zeigt. Und ich erkläre etwas und es lehnt sich von hinten ein Kind an meinen Rücken. Und was ich nicht gesehen habe oder nicht gespürt habe, ich habe diese Berührung gespürt, dass noch ein weiteres Kind sich an dieses Kind angelehnt hat. Und das hat der dokumentierende Fotograf festgehalten. Das war für mich so ein Moment der totalen Innigkeit, des sich Vergessens im Spiel, im Einlassen auf Kreativität.
Das klingt schön. Das klingt schön und sehr, sehr besonders.
Das ist es wirklich gewesen. Und also dieses Besondere, dieses Einlassen, das steckt in vielen Kursen auch des kreativen Schreibens.
Ich weiß ja, dass deine Puppen einen sehr großen Teil deines künstlerischen Schaffens ausmachen. An der Stelle sei gesagt, dass wir uns ja auch schon früher mal begegnet sind und ich ja auch bei dir schon einen Puppenbau-Workshop gemacht habe. Du hast unheimlich viele Puppen, die du eben auch selbst zu Hause hast, natürlich behältst. Manche davon verschenkst du auch. hast du dir schon mal gedacht, also das braucht ja auch Platz und es braucht ja auch Lager und es braucht Konditionen, wenn wir mal wieder ans Archiv denken, an Dinge aufheben, an Dinge bewahren, aber auch deine Texte, überhaupt dein künstlerisches Schaffen. Wie steht's denn mit der Nachlassfrage? Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, was ist mit den Spuren oder was für Spuren vielleicht möchte man hinterlassen? Was hast du Gedanken dazu, was damit passieren soll?
Also was das Schreiben angeht, habe ich mitgebracht heute den Bandschreibenvorfall 3 bis 7 fürs Archiv. Und was meine Puppen angeht, habe ich so darüber noch nicht nachgedacht, aber ich hatte ein Gefühl. Also ich hatte im Oktober eine Ausstellung, die hieß Entpuppt. Und dafür habe ich meine Puppen sozusagen in die Ausstellung gegeben. Viele sind in den Kursen entstanden. Also jedes Mal, wenn ich einen Handpuppenbaukurs gebe, dann entsteht eine Puppe. Und ich habe dann diese Puppen aus der Schule mitgenommen, habe sie in die Ausstellung gebracht und plötzlich hatte ich das Gefühl, bei mir ist so viel Platz, ich bin tatsächlich entpuppt. Und das fand ich irgendwie gut, die waren in der Welt. Und ich habe gedacht, ja, ich würde das schon schön finden, die würden nicht alle wieder zu mir zurückkommen. Also eine gewisse Abnabelungsthematik steckt da schon drin. Aber das war eher so ein Gefühl, konkret nachgedacht habe ich darüber nicht. Aber würde ich gerne.
Ja, vielleicht sollten wir mal darüber nachdenken. Und es ist ja auch noch viel Zeit, um darüber nachzudenken. Und es ist ja, wie du immer sagst, auch im Fluss und je nachdem, was daraus entsteht.
Genau, du hattest mich ja am Anfang zitiert mit diesem
Ich werde noch.
Genau, damit wollte ich, also das steckt ja vielleicht so ein Widerspruch drin. Also einmal bin ich natürlich ganz im Hier und Jetzt, aber ich bin nicht etwas mit einer beruflichen, was man mit einem beruflichen Etikett versehen kann. Also da entwickelt sich das immer noch und das empfinde ich auch als großes Glück. Wenn mir jemand vor 30 Jahren gesagt hätte, dass ich mal sagen werde von mir selbst, dass ich naive Puppenplastikerin bin, dann hätte ich über denjenigen vielleicht gelächelt.
Aber ich finde, das ist auch eine sehr schöne Wortschöpfung. Zum Thema Wortschöpfung, zum Thema Vergangenheit, Biografie und Hinterlassenschaften. Du hast uns noch einen zweiten Text mitgebracht, und zwar den Text 2 vor 12 oder Alleinspielzeit im Dörfchen. Das ist ein Text, den du auch hier gemacht hast, also beziehungsweise der ist entstanden aus dem Archivbesuch. Ich bezeichne ihn als reflektierenden und poetischen Text über Spielzeug, über Erinnerungen und die Rolle von Archiven in der Bewahrung von Geschichte. Du nimmst uns hiermit auf eine persönliche Erinnerungsreise durch deine eigene Kindheit und Familiengeschichte. Und ja, du denkst auch in diesem Text über Rolle von Archiven in der Bewahrung und Darstellung von Geschichte nach. Aber ja, vielleicht lass uns doch einfach selbst hören.
Sehr gerne. Zwei vor zwölf oder allein Spielzeit im Dörfchen. 12:02 zeigt die Bahnhofsuhr auf dem Spielzeugbahnhof im Stadtarchiv Halle. Daneben steht ein historischer Steinbaukasten. Das alles wartet auf eine Ausstellung zum Thema Spielen, die Archivalien und Leihgaben von SammlerInnen zusammenträgt. Ganz ähnliche Dinge gab es bei den über Generationen weitergereichten Spielsachen in unserer Familie. Ausgehend von den Steinbaukästen meiner Vorfahren, Bausteinen, die wirklich aus Stein waren, wandern meine Gedanken weiter zu Lego. Ein oder vielleicht auch das Spielsystem mit Bausteinen aus Plastik, mit denen meine Kinder spielten, als sie noch Kinder waren. Als sollte das mit einem Erinnerungsgefühl illustriert werden, erinnere ich plötzlich den Schmerz, wenn sich ein kleiner Legostein in einen barfüßigen Gang durchs Kinderzimmer spießte und muss mein Gewicht auf den anderen Fuß verlagern, während ich versonnen in der Ausstellung stehe, im Hier und Jetzt. Weiter geht die Erinnerungsreise. Vorbeifliegen Bilder zu den Baustellen meiner Kindheit, Puppenstuben, Steckenpferde aus den Krückstöcken meiner Urgroßeltern, Ohren aus Leukoplast, Bausteine aus Stein, die meinem Großvater gehörten und bei meinen Cousins landeten, wie auch die Legosteine aus den Westpaketen. Großmama hatte versucht, gerecht zu verteilen, aber leider auch Geschlechter angepasst. Das bei den Inhalten aus Paketen, beim Austeilen von Nachtisch und bei all den Spielsachen der Vergangenheit. Spielsachen, mit denen wir nicht wirklich spielten. Eisenbahnritterburg, Zinnsoldaten und Bausteine kamen zu den Cousins. Ich bekam das Dörfchen. Kleine geschnitzte Holzfiguren, Pferdefuhrwerke, Postkutsche, Milchwagen, Litfaßsäule, Automobile, ein Stallgebäude, Pferde, Kühe, Hunde, gedrechselte Menschen. Ein Schaukelpferd mit fehlendem Kopf. Kleine Wesen, die ein Leben anzeigen, das in meiner Kindheit schon lange vorbei war. Spielzeuge, die zu Ausstellungsobjekten geworden sind. In der Vitrine hinter Glas. Das mit dem Spielen funktionierte nicht. Wir durften es zwar probieren, doch die kleinen Figuren waren festgeklebt. In Autos, auf Kutschböcken, auf Pferderücken. Unverrückbar. Außerdem fehlte etwas. Nicht nur dem Schaukelpferd der Kopf. Das ist auch heute noch so. Im Dörfchen fehlen Kinder. Es gibt nur eins. Das sitzt auf dem Schaukelpferd. Allein Spielzeit im Dörfchen. Heute ist die Frage, was fehlt, in Sammlungen, Archiven, Wunderkammern und Museen zu einer zentralen geworden. Na gut, nicht ganz so optimistisch. Sie ist auf dem Weg, dorthin zentral zu werden. Verknüpft mit der Frage, welche und wessen Geschichte und Geschichten zu sehen sind, ist die Frage, aus wessen Perspektiven sie erzählt werden. Ebenso in meiner privaten Sammlung, in den Wunderkisten, in den Wunderkammern und Fotokisten, den schriftlichen Lebenserinnerungen meines Urgroßvaters. Das Dörfchen steht jetzt in einem Setzkasten. Im Setzkasten, den ich von meiner Lieblingstante geerbt habe. Viel zu früh. Aber das ist eine andere Geschichte. Jede Figur für sich steht in einem Fach. Ohne Glas davor, dafür etwas angestaubt. Hoch oben steht und stand das Dörfchen sicher vor den Fingern meiner Kinder, die nie damit gespielt haben. Unerreichbar für die Hände meiner Enkel. Gut sortiert. Inwieweit Kinder und Enkelkinder frei sein können von den Sortierungen und Vorsortierungen, ist eine andere Geschichte. Geschnitztes und gedrechseltes, filigranes, handbemaltes, weit oben im Regal. Ein Familienarchiv im Setzkasten. Bilder der Vergangenheit. Etwas angestaubt, aber da. Vorhanden, überdauert, sichtbar im Jetzt, gesetzt. Wie weiter? Ich laufe und schaue auf den Fluren im Stadtarchiv. Ich laufe durch Regale, die verschiebbar sind, wie die Wände von Erinnerungen. Hier zitiere ich eine kluge Fastschwester, Sister. Aber das zu erzählen oder zu sortieren wäre eine andere Geschichte. Nicht vergessen steht auf einem Ordner, direkt unter einer zu einer Linse geformten Hand. Ich versuche ein Erinnerungsfoto. Die Augen kurz zukneifen, habe ich zu meinen Kindern gesagt. Die Augen kurz zukneifen und innerlich Klick machen, wie bei einer Kamera. Klick, Klick, Klick. Dann habe ich gesagt, habt ihr ein Erinnerungsfoto gemacht. Daran denke ich oft und kombiniere Erinnerungs- und Kamerafotos. Meinen Scanner, eine innere Vorsortierung, einen Filter oder eine Blende habe ich im Erinnerungsbild eingestellt. Dieses vereint das von mir gesehene Bild und alles, was ich damit verbinde. Über die Jahre kann es zudem immer weiter modifiziert werden, verformt sich von selber, verschiebt die Wände der Erinnerung, macht mich zur Autorin meiner eigenen Geschichte, sortiert um. Im besten Fall überschreiben sich dabei Zuschreibungen zu eigenen Sichtweisen. Archive sind auch das Ergebnis einer Vorsortierung. Wir sehen Fotos auf Papier, Dokumente, Handschriften. Die Blick- und toten Winkel, Filter oder Blenden sehen wir nicht. Archive sind eine Summe dieser Einstellungen und Vorsortierungen. Das Ergebnis ist eine Collage. Erzählt uns etwas über die Menschen hinter den Linsen. Erinnerungsbilder überlagern sich zu einer Collage, die Archivgeschichte, Stadtgeschichte, kollektive Geschichte wird. Verdichtetes, kollektives Gedächtnis. Geschichte. History. Wer sind die Menschen hinter den Erinnerungsfotos? Welche Perspektiven überlagern sich? Welche Geschichten werden erinnert? Wessen Geschichten erzählt? Was fehlt? Geschichten, Geschichte, History. His Story, seine Geschichte. Wo sind ihre? Wo ist her Story? Worte sind wild, frei, unverantwortlich und nicht zu lehren. Natürlich kann man sie einfangen, einsortieren und sie in alphabetischer Reihenfolge in Wörterbücher stecken. Aber dort leben sie nicht. Das schreibt Virginia Woolf. Virginia Woolf, die weit vor ihrer Zeit bereits Geschichte über Geschlechter und Generationen im Blick hatte und in Orlando aufgeschrieben hat. Geschriebene Worte sind festgehaltene, aufgeschriebene Worte, verschriftlichte Geschichten. Ohne Papier und Schreibgerät fliegen sie davon, sammeln sich, vielleicht einem tauben Flügelschlagen gleich, zu einer Melodie von Erinnerungen. Taubenmelodien oder Melodien für taube Tauben. Ohne Papier sind sie freigelassen, losgeflogen, unerhört. Schreiben fängt ein und lässt los. In Notizbüchern und auf Klebezetteln, in Briefen und Handschriften, im Erzählstrom unserer Geschichte und hier im Archiv. His Story, Her Story und alles dazwischen. Einfangen und loslassen. 12:02 zeigt die Uhr, nicht 12:02. Vielleicht haben wir noch Zeit, Geschichten hinter der Geschichte zu entdecken, Fehlendes sichtbar zu machen, daraus zu lernen. His Story, Her Story, My Story, Your Story, Our Story und alles dazwischen.
Vielen Dank, liebe Jeanette. Ich finde, dein Text fordert auf, ich nehme das mit heute, die Aufforderung, dass Geschichtsschreibung doch vielleicht inklusiver sein sollte. Und du forderst auch auf, dass eben Erinnerung bewahrt wird. Und ich finde schön den Aspekt, dass es noch Zeit gibt, fehlende Perspektiven sichtbar zu machen. Das würde ich auch als Auftrag an die Archive oder überhaupt an uns als kulturbewahrende Einrichtungen sehen und mitnehmen. Wie man hört, ist deine Biografie reichhaltig, deine Filmverbindung zu Halle zieht sich ja auch wie ein roter Faden durch dein Leben und deine Karriere. Und trotz der vielen Tätigkeiten und Interessen, die du hast, hast du eben deine Heimatstadt nicht verlassen. Vielleicht zum Abschluss, was wünschst du dir für die Zukunft unserer Stadt oder für eine Stadt in der Zukunft?
Ich wünsche mir Verteilungsgerechtigkeit. Da bin ich wieder bei dem Thema, was ich ja vorhin schon genannt habe. Das wünsche ich mir für die Stadt und überhaupt. Ich wünsche mir Platz für Vielfalt. Ich wünsche mir Toleranz. Ich wünsche mir Erinnerung und verantwortungsvolles Umgehen mit unserer Geschichte. Lernen daraus. Ich wünsche mir Platz für Kunst. Das meint bildende Kunst, aber vor allem auch Crossover-Ansätze, die also verbinden das Spielen und das Schreiben, das bildnerische Gestalten, die Skulpturen und den Text, also alles, was dort geht. Und ich wünsche mir auch ein Stückchen mehr Selbstbewusstsein für die Hallenser, zu sehen, was es alles Großartiges gibt, das zum einen und zum anderen dahin zu schauen, wo es etwas noch zu verbessern gibt.
Vielen Dank. Und an der Stelle auch vielen Dank, dass du heute hier warst, dass du mit uns deine Geschichte und auch deine Geschichten geteilt hast. Und vielen Dank an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ebenfalls für euren heutigen Besuch im Stadtarchiv, auch wieder auf eine andere Art und Weise. Wir hoffen, dass euch die Geschichten dieser besonderen Begegnung genauso fasziniert haben wie uns. Und das Kennenlernen der Geschichtsschreiberinnen und Geschichtsschreiber dahinter. Wir werden die Texte und die Podcasts und auch die Fotos von den Archivalien dazu auf unserer Webseite präsentieren. Und eine Frage habe ich noch. Wir haben uns überlegt, die Teilnehmer der Schreibgruppe werden uns ja auch besuchen. Und wir würden gerne eine Staffelfrage übergeben. Und da du ja heute den Auftakt machst und uns demnächst Fritz besuchen wird, würdest du uns eine Frage hinterlassen für Fritz, die wir ihn bitten, beim nächsten Mal zu beantworten?
Da würde ich in den systemischen Fragenkoffer greifen und würde so eine Art visionäre Frage stellen. Fritz ist ja nicht von Anfang an dabei, ein unglaublich inspirierendes Schreibmitglied unserer Gruppe, und ich würde von ihm gerne wissen, also ich möchte ihn bitten, dass er sich vorstellt, wie es ist, dass 5 Jahre vergangen sind und dass sich unsere Schreibgruppe weiterentwickelt hat, und zwar so wunderbar visionär, wie er sich das erträumt, und ich würde ihn bitten, kurz zu sagen, tja, was dann bei uns los ist in 5 Jahren, die da uns großartig haben entwickeln lassen. Ja, und ich möchte mich gerne bedanken bei dir, Mandy, und bei euch allen für die großartige Chance, im Archiv gewesen zu sein, Texte zu entwickeln, für die Möglichkeit nachzudenken über Archive, über das Bewahren. Ich möchte gerne den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben, unbedingt sich hierher ins Archiv zu bewegen und sich anzugucken, was es hier gibt. Das ist absolut lohnenswert, also strömt alle herbei. Und lernt vor allem die großartigen Menschen kennen, die sich eben dem Bewahren von Geschichte hier in der Stadthalle verschrieben haben. Danke an euch.
Dann würde ich diesen Dank und diesen Appell, wenn man ihn so ein bisschen, ja, ein bisschen klassischer bezeichnet, einfach, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank dafür, und damit verabschiede ich mich für heute aus unserem Podcast Ich sehe was, was du nicht siehst, oder vielen Dank.
Vielen Dank.
Hat es dir gefallen? Teile uns deine Gedanken oder Meinung zu dieser Folge auf unseren Social Media Kanälen mit oder besuch unsere Webseite. Wir freuen uns, dich bei der nächsten Folge von Unboxing History wieder begrüßen zu können. Unboxing History ist eine Produktion des Stadtarchivs Halle. Gefördert mit Mitteln des Kulturinvestitionsprogrammes Digitalisierung 2022-2023.